Und da ist jetzt die Frage, da bin ich wieder beim Seller, ja, wann entscheidet man, wann man nicht mehr kaufen darf, nicht, wenn der Preis zu hoch sei. Aber wenn man die Schwankungen mitnimmt, wir haben jetzt immer in den letzten Monaten, das kann man nachvollziehen, wenn man sich die Kurve ja noch anschaut, es gibt immer so 2, 3 Wochen lange Durchhänger.
Du,
Und da
ganz
kann
ehrlich.
man natürlich kaufen und ist beim nächsten Schub dabei.
Bulli-Bursti, Burggespräche. Wir sind in der vierten Staffel. Willkommen bei Was Bitcoin bringt mit Peter Kottersek. Servus, Peter.
Servus, Nico.
Wir haben in der letzten Folge einen großen Bogen gespannt von Trump bis nach Europa. Bitcoin natürlich als roter Faden oder oranger Faden. Europa ist heute das Stichwort. Wir wollten schon lange darüber reden, jetzt tun wir es. Ich mache mir große Sorgen.
Das ist ein großes Wort. Ich mache mir weniger Sorgen, aber ich halte von dem derzeitigen Europa, also der EU, muss man fairerweise sagen, ist ja nicht Europa, heute eigentlich nicht sehr viel. Also ich bin auch eher enttäuscht über die Art und über das Personal, das wir jetzt oben sitzen haben.
Was passiert da? Was läuft da schief?
Naja, es sind eben Leute, die eine gewisse Realitätsferne haben, sozusagen am Ruder. Das sind alles altgediente bürokratische Monster, die da halt irgendwie entsorgt wurden in die EU-Politik und die das aber jetzt benutzen, um auf bürokratische Art und Weise sozusagen ihre Bedeutung hervorzuheben. Also das ist eher Ego-Problematik scheinbar. Also,
Ist es das? Also ist es quasi, dass sich in Brüssel eine Bürokratie immer stärker ausweitet, wie eine Krankheit quasi und alles auffrisst, was ihr in den Weg kommt?
ja, es hat eine ziemliche Ähnlichkeit mit der Entwicklung in der katholischen Kirche. Nicht? Da ist dann der Vatikan und der glaubt halt, er ist der Nabel der Welt und dünkt sich, er sei bedeutender und im Besitze der absoluten Wahrheiten und nimmt eigentlich gar nicht mehr so recht wahr, was rundherum in der Welt passiert. Und wenn er es wahrnimmt, dann nimmt der Apparat das irgendwie verzerrt wahr, habe ich den Eindruck. Also die haben offenbar keine wirkliche Vorstellung, was da in dieser Digitalisierungswelle jetzt sich beschleunigend läuft. Weil sonst würden wir ja in Europa Rechenzentren bauen wie die Bienen eigentlich, um aufzuholen.
Nein, im Gegenteil, wir
Die
schaffen
bauen sie ja ab. Ne?
Wir schaffen Regularien für AI, die den sind auch noch stolz darauf, also machen dann große Tweets. Sind die Ersten, die eine AI-Regulierung haben, mit dem Effekt, dass wir in Europa keine AI-Firmen haben.
Ja, vor allem regulieren wir ja die falschen Sachen in der Regel, weil man weiß ja noch gar nicht, was zu regulieren wäre. Nicht? Weil eigentlich, aber das ist eine Kritik, die natürlich nicht nur auf EU bezogen ist, das glaube ich weltweit noch anzubringen, dass man ja eigentlich aus irgendwelchen Gründen immer bei der AI nur immer die maschinelle Komponente sieht und nicht die Menschen, die mit dem Ding dann interagieren, dass sich die ja auch verändern. Die lernen ja auch, wie man mit dem Ding umgeht. Und daher finde ich das auch als eine Art Missachtung des geistigen Potenzials der europäischen Bürger. Wir waren ja einmal schließlich ein geistiges Zentrum der Welt, aber jetzt sind wir das natürlich nicht mehr.
Aber wenn man jetzt EU-Experten fragen würde, werden die sagen, ja, aber Brüssel ist ja gar nicht das Problem, das ist der Rat, das sind die Nationalstaaten, die unterstützen das ja alles, die machen ja den ganzen Blödsinn. Also wo
Ja,
fängt der
aber
Kuckuck an?
genau das, was du jetzt sozusagen vorspielst in der Rolle eines EU-Verteidigers, genau diese Argumentation, dass man dann aufzählt, welche bürokratischen Monster es da gibt und Gremien und bla bla bla, das ist ja nicht das Wesentliche in Europa. Wesentlich ist doch, ob die europäische Bevölkerung das versteht, was da läuft. Da müssten sie mehr tun. Ich meine, dass die Leute selbst auch was tun sollten, wäre ja auch nicht schlecht. Aber die tun es ja oft gar nicht mehr deswegen, weil man es ihnen ja abtrainiert. Das ist ja so, es wird uns ja immer vorgespiegelt, in Brüssel saßen ungeheuer kluge Menschen, die das alles immer besser wissen und daher müssen sie es ja von oben herunter regulieren. Sie können, die halten das einfach nicht aus, dass sich was im Wildwuchs sozusagen eine Zeit lang entwickelt und erst dann die Regulation eingreift. Das ist ja immer so, nicht? Das muss ja auch der Bauer kann das Unkraut erst ausrupfen, wenn es schon ein bisschen da ist. Vorher weiß er ja noch gar nicht, was er. Nicht? Er kann natürlich, und genau das geschieht ja, ich kann den Boden schon so vergiften, dass gar kein Unkraut aufkommt. Aber dann werde ich auch die positiven Unkräuter nicht haben. Und genau das ist ja das. Es gibt ja auch positive Unkräuter. Bitcoin zum Beispiel ist ein positives Unkraut. Das mag, hat lange Zeit niemand mögen und trotzdem ist es eine Entwicklung. Und das, meine Kritik an der EU ist eigentlich diese Fantasielosigkeit.
Positives Unkraut kann man auch sagen, sind große Firmen, wie es in Amerika, ich glaube eine Grafik auf Twitter vor ein paar Tagen, wo man sieht, die Anzahl und die Größe der Firmen, also als Blobs dargestellt, die in den letzten 100 Jahren in auf eine Marketkapitalisierung von X gekommen sind. Und das ist halt in Amerika so ein großer Blob, in Europa so ein kleiner, weil da, bei uns entsteht nichts mehr oder nichts Konkurrenzfähiges. Und
ja, vor allem kaum ist es ein bisschen größer zur Bedeutung geworden, wird es ja niederreguliert. Das ist ja genau das ist ja der Hauptfehler der EU, dass man immer so eine Regulierungslust feststellt.
Ja.
Auch aber beim europäischen Bürger. Also man kann den Bürger nicht aus der Verantwortung entlassen. Europa ist auch so, wie die europäischen Bürger es haben wollen, bis zu einem gewissen Grad. Jetzt beginnt der Zeit, das festzustellen ist, dass ein Teil der Bürger es anders haben will. Aber man sieht ja, wie heftig sich das herrschende System dagegen wehrt, die aufkommen zu lassen. Die werden verboten, die werden niedergeredet, die werden also schlecht geredet, verdächtigt mit allen möglichen Vorurteilen. Ja, die können sogar berechtigt sein, aber im Wesentlichen müssten wir sagen, na, dann lassen wir sie einmal probieren.
Ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Wir haben in Argentinien nach 40 Jahren Siechtum, kommt ein Milei, ja, und reißt einmal alles nieder und hat auch die Unterstützung.
Ja, das ist aber wie bei uns Menschen auch so. Erst wenn es uns wirklich dreckig geht, gehen wir erst ins Spital. Wir gehen vorher nicht ins Spital. Ich auch nicht.
Genau, das ist ja mein Punkt. Also ich glaube, es geht uns wahrscheinlich noch zu gut, um überhaupt in der Breite festzustellen, dass da wirklich massiv etwas schiefläuft.
Vor allem, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon besprochen, dieser Time-Lag zwischen Sein und der Darstellung des Seins, also sprich zwischen deinem Geschäft, das gerade schief geht, und dem, was es in der Buchhaltung anstellt und das, was dann die Oberschichten sehen, da ist immer ein Time-Lag von mindestens 6 bis 12 Monaten dahinter. Und das ist ja auch der Grund. Es ist ja alles schon wahrnehmbar und es wird ja auch schon auf und ab beredet, sogar von den Brüsseler Gremien auch. Die kennen ja diese Statistiken, die sie selbst machen. Und trotzdem verweigern sie sich, die Schlussfolgerung zu ziehen. Diese Millet'sche Schlussfolgerung. Ja, irgendwann, wenn zu viele taube Äste da sind, muss halt einmal die Axt her und die Säge. Und das geht halt. Das geht nicht ohne Schmerz.
Aber es kann ja in Brüssel, wird ja kein Bürokrat hergehen und sagen, wir streichen jetzt die Bürokratie zusammen, so wie der Mille in Argentinien.
Ja, das sagen sie ja eh. Oder also ich bin jetzt schon nicht mehr der Jüngste, aber ich kann mein ganzes Leben, wurde immer angekündigt, wir werden aber jetzt wirklich, jetzt werden wir aber wirklich entbürokratisiert. Und die Bürokratie ist eigentlich immer nur gestiegen. Also ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo irgendeine Regierung irgendetwas abgeschafft hätte. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendetwas abgeschafft wurde.
Ludwig von Mises hat ein eigenes Buch geschrieben, das heißt Die Bürokratie, wo er wunderbar erklärt, dass sich ein Bürokrat oder auch eine Bürokratie sich einfach immer, wenn sie mit was fertig sind, eine neue Aufgabe suchen und nicht sagen, wir sind fertig, ihr könnt mich abschaffen.
Dazu wären eben dann so Strukturen wie die Parlamente zuständig. Ja, aber die sind ja auch längst bürokratisch. Es kann ja keiner frei kandidieren, zum Beispiel für einen Sitz in Brüssel oder im Europäischen Parlament. Er muss von irgendeiner Partei, und das sind alles diese Ritualien, die gute Gründe hatten, aber eigentlich sich pervertiert haben, weil sie dann zur Selbstreflektierung werden. Das hat ja auch in meiner ganzen Lebenszeit, sind ja wirklich die echten Umbrüche fast immer durch Kriegsgeschehen erst passiert.
Na gut, wir hatten aber doch noch nie Bitcoin. Bitcoin hätte ja theoretisch die Kraft, ja, irgendwie dem auch die Finanzierung zu entziehen.
Ja, das haben wir ja auch schon, glaube ich, einmal sogar, haben wir uns ja verstiegen, sogar in das Gedankenbild, dass es sowas wie einen Krieg ohne Blut geben könnte. Und dann wäre Bitcoin ein Kriegsakt, der aber eigentlich ziemlich unblutig läuft. Aber trotzdem natürlich im Sinne von Vermögensverschiebungen schon sehr schmerzhaft für manche sein kann. Also Leute, die zu lange das Phänomen nicht begreifen, auch diese Argumentation hast du auch schon mal abgehandelt, nicht? Dass dann die Leute, die das verschlafen haben und dadurch halt nicht billig einkauft haben, dann den anderen das vorhalten.
Aber das fängt ja schon an.
Fängt ja schon an.
Deswegen gibt es ja in Europa bereits hier hohe Steuern, da hohe Steuern.
Wie kann der so billig gekauft haben, wenn ich das nicht so billig kaufe?
Die EU prüft ja auch schon ein europaweites Vermögensregister. Ne? Also es riecht für mich schon alles sehr, und ich sage es jetzt einfach mal, es riecht alles sehr nach Sowjetunion.
Ja. Kann ich mich nur anschließen, weil ich habe sie ja noch erlebt, die Sowjetunion. Und ich muss auch sagen, ich kann mich noch erinnern, als junger Bub habe ich da immer gelesen, nicht, dass da in der Volksstimme war das in Österreich. Und da ist da jedes Mal der 10-Jahres-Plan, der neueste veröffentlicht. Der ist lustigerweise jedes Jahr fast veröffentlicht, nur der 10-Jahres-Plan. Und immer ist geschaut, im 8. Jahr werden wir dann die Vereinigten Staaten überholt haben. Und alle haben eigentlich gelacht, und man hat sich immer gefragt, müssen die nicht selber lachen, wenn sie das schreiben, diese Journalisten, oder was halt, oder kriegen sie das halt vorgeschrieben, und die schreiben es halt und denken sie nichts mehr dabei.
Wir haben ja auch diese in den Medien diese.
So wie wir ja auch formelhaft immer sagen, wir sind glühende Europäer. Was soll das bitte heißen? Glüht der Mensch jetzt? Oder? Aber ich höre immer wieder, dass Leute dann sagen, ich bin glühender Europäer.
Das ist so, wie man mal dazu sagen muss, ich bin ja kein Trump-Fan.
Weißt du, das ist die Negativform.
Genau, das sind die Dinge, die man mal dazu sagen muss. Ja, selbst wenn man was gut findet, was der Trump macht, muss man immer davor sagen, aber ich bin ja kein Fan. Also bitte nicht. Ja,
das ist dein
Aber kann das, glaubst du, sein, dass die Bürokratie in Brüssel auch deswegen und auch in den Nationalstaaten, weil Europa ist ja auch in Berlin, in Paris, in Wien extrem bürokratisch, es ist nicht nur Brüssel, dass die deswegen auf Bitcoin nicht aufspringen und sogar einfach dagegen sind, weil sie instinktiv spüren, dass das nicht gut ist für ihre Position?
Das würde ich dann aber als Intelligenzdefizit einstufen, weil eigentlich ist es ja auch für die Bürokratie nicht schlecht. Also Bitcoin, ich sehe keinen Grund, warum sich die Bürokratie gerade fürchten sollte. Im Gegenteil, das ist ja für sie eigentlich ein super Instrument. Das ist eine total transparente Verbuchung. Sie müssen nur endlich sich einmal lösen, die dazugehörige natürliche Person endlich in Ruhe lassen. Dann ist ja alles in
Also Ruhe. Dich und mich.
Ja, und den Menschen als solchen.
Aber es ist schon eine
Bedrohung. Wir reden immer von Humanität und Menschenrechten und treten die Menschenrechte in dieser Hinsicht ständig mit Füßen. Nicht? Also das sozusagen die persönliche Freiheit und das Recht, nicht alles über sich selbst sagen zu müssen und offenbaren zu müssen, ist ja auch ein Menschenrecht. Um das kümmert sich keiner momentan. Und das ist nicht, ich sage, wir haben den Respekt voreinander verloren. Und das ist meine Kritik an der EU.
Wann ist denn das passiert?
Das ist schleichend passiert, das schon seit langem. Eigentlich, ich würde das verorten mit dem Beginn der 68er-Bewegung.
Warum?
Da hat das einfach angefangen. Ob einer das bewusst war und ob sie das absichtlich gemacht haben, weiß ich nicht. Oder ob das vielleicht eine Folge der Interaktion der damaligen konservativen Kräfte und dieser jungen, langhaarigen, lustigen Herumwusler. Weil beide haben es eigentlich nicht wirklich gesagt. Sagt ja jetzt auch niemand. Ich habe noch niemand gehört, einen höherrangigen EU-Menschen, der sagt, wir werden jetzt die persönlichen Freiheiten der Menschen einschränken. Wer tut so ununterbrochen?
Naja, während der Pandemie haben das einige Politiker sehr deutlich gesagt.
Da haben sie sich ja verraten. Das ist ja ein hochinteressantes Phänomen gewesen. Ja.
Aber trotzdem wäre ja Bitcoin in seiner ökonomischen Funktion ein Hebel, um diese Bürokratie die breite Finanzierung zu entziehen.
Ja, zu zähmen.
Zu zähmen, ja. Zu und zähmen. Das habe ich gemeint, ob
sie es instinktiv checken. Beliebig, dass sie natürlich in ihrer Manipulationsfähigkeit in Geldangelegenheiten vor allem eingeschränkt sind, das ist eindeutig klar.
Und dann haben wir in Amerika jemanden, der das offensiv angehen möchte und auch verstanden hat, dass Bitcoin da helfen kann. Und bei uns geht das niemand offensiv an, sondern im Gegenteil, die Bürokratie, egal ob in Europa oder in Berlin, versucht sich über Gesetze und Regulierungen gegen diese Bedrohung abzusichern.
So wie ja, weil ja bei uns in Europa auch, einschließlich mir, ich brauche 20 Jahre gebraucht, bis ich begriffen habe, dass ich kein Liberaler bin, sondern ein Libertärer. Und ich habe immer geglaubt, ich bin ein Liberaler und habe mich zu allen Liberalen hin und alle waren aber liberal, komischerweise. Und ich habe sie nicht als so das empfunden, was ich darunter verstehe, bis ich drauf komme, wir haben ein Sprachproblem insofern, dass wir eine blöde Taxonomie in der Hinsicht haben. Nicht? Eine herrschende, dass liberal und libertär immer in einen Topf geworfen wird.
Und dann muss man natürlich zurückschauen in die Geschichte, weil die Libertären waren natürlich die, die irgendwann einmal gesagt haben, jetzt gehe ich nach Amerika, jetzt setze ich mich auf ein Schiff und gehe das Risiko ein und versuche in der neuen Welt, so wie jetzt die Bitcoin an der neuen digitalen Welt, an der Frontier unterwegs sind, versuche mein Glück in der neuen Welt. Und deren Nachfahren agieren natürlich anders als die Nachfahren, die wir hier sitzen. Und wir zwei und die Bitcoiner, die jetzt sich als libertär achten oder als sind vielleicht eine Ausnahme, ich weiß es nicht. Es gibt offenbar doch noch welche in Europa, aber die müssen sich erst bilden.
Es ist eine Minderheit, ja. Es ist eine sehr starke Minderheit und ist überhaupt nicht abgebildet im politischen Geschehen. Es gibt keine libertäre Partei in ganz Europa. Auch nicht die Rechtsextremen oder was, die sich vielleicht manchmal so tun, wie wenn sie sind ja auch nicht libertär. Ne?
Es gibt keine libertäre Partei, nein. Es gibt nur die einen, die an die Staatströpfe wollen, um den Staat zu vergrößern und die anderen wollen auch den Staat vergrößern.
Weil es ja auch keine Tradition in dieser Aufmüffigkeit gibt wie in Amerika. Das hat aber schon was auch mit der Beengtheit von Europa zu tun. Ne? In Europa kann man nicht genügend Abstand von den anderen halten, weil wir einfach alle so dicht aufeinander picken. Also in Amerika kannst du dir dann halt eine Ranch kaufen und dann rennst du halt mit deiner Flitte da herum und schießt immer in die Luft, wenn am Horizont einer kommt und dann geht er nicht mehr in die Nähe und respektiert ihm dann deine Souveränität über dein Eigentum. Und das bildet sich natürlich in der Gesellschaft ab. Während bei uns sind ja die Libertären, wie es in der Soziologie heißt, verdrängte Subjekte im Grunde genommen.
Aber was ist mit Osteuropa? Ich meine, in Tschechien und in Polen?
Dort gibt es ja das, weil das wurde ja durch diesen langen Entzug der Freiheit wieder geweckt in den Menschen. Das ist ja nicht. Allerdings muss man sagen, es gibt ja auch diesen, aus der Tierzuchtwelt gibt es ja schon diesen Effekt, dass in der Massentierhaltung auch dann die Einzelwesen irgendwie dann massentierhaltungsmäßig sich verhalten und nicht einen Drang wieder in die Freiheit haben. Und das ist eigentlich das, was mir, wenn du von Sorge redest, das ist meine eigentliche Sorge, dass wir so weit sozusagen Massentier gehalten werden in Europa, dass wir wirklich Freiheit überhaupt verlernen. Das merkt man zum Beispiel in Österreich schon sehr stark in dieser Unternehmerverteufelung. Also jeder, der Unternehmer wird, muss das ja durchmachen, dass er von irgendwelchen Leuten, mit denen er sonst ganz ein gutes Verhältnis hat, irgendwie fast als verdächtig erscheint.
Dabei gibt es doch nichts Geileres.
Ja, aber Geilheit, das wird ja auch verteufelt. Also bei den wohlmeinenden, weiß ich, irgendwelchen Moralisten ist ja auch Geilheit schon was sehr Verwerfliches.
Aber die Vorstellung quasi als Unternehmer einfach, das ist typisch amerikanisch, nicht? In Amerika sagt man ja auch, you make money.
Ja, genau.
Und nicht, ich verdiene Geld.
Sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, die Taxonomie prägt die Gesellschaft.
Offenbar wirklich. Man muss aufpassen, welche Wörter man verwendet. Man kann ja auch Geld machen, sagen. Ja. Wir tun es nur nicht. Aber es ist wirklich eigentlich ein logischer Widerspruch. Also der Unternehmer macht ja quasi aus nichts etwas.
Bitcoin macht eben auch aus nichts etwas. Das ist ja, das wird ihm ja komisch, das ist ja das einer der Hauptvorwürfe gegen Bitcoin von dieser Seite, dass man sagt, ja, aber das geht doch nicht, dass man aus nichts etwas macht, was ja nicht stimmt, das ist ja nicht nichts, es wird ja durch eine riesige Rechenaufgabe gemacht. Aber nur weil eben Rechnen in Europa auch nichts mehr zählt, wer rechnet, ist doof, ist halt ein Ingenieur oder ein was weiß ich halt, weil er halt rechnet, aber die sind nicht angesehen. Während alle Führungskräfte, die ich kenne, politischer Art, die brüsten sich ja fast darum, dass sie in Mathematik Nieten sind. Das wird ja oft kokett sogar hervorgehoben. Also eine von der Leyen hat noch nie gesagt, die einzige Kamala Harris hat wenigstens einmal gesagt, sie liebt das Venn-Diagramm. Das war ja schon eine mathematische Aussage. Aber ich habe auch den Eindruck, da hat sie auch nicht recht verstanden, was sie da daran liebt. Aber es ist so. Es ist eine Tatsache. Alle Berufsstände, die mit korrekter Rechenarbeit zu tun haben, gelten politisch als unbedeutend.
Ist das ein Effekt auch von Fiat Money, Schulden und Inflation, quasi, dass wir da erst durch müssen über diesen Peak wieder, bevor die Realität zumindest wieder zurückkehrt?
Naja, man könnte es auch so ausdrücken, dass man sagt, war ja nichts da, keine Alternative, war ja alternativlos. Und solange das alternativlos war, kann man nicht erwarten, dass sich da was bildet. Das ist ja wieder meine Hoffnung, warum ich in dieser Bitcoin-Szene mich so engagiere und auch mein Wirtschaftsleben bis zu einem gewissen Grad auf dieses Phänomen ja eingestellt habe. Mit nicht so schlechten Erfolg. Also ich könnte da jetzt sozusagen in der Bitcoin-Welt überleben. Aber das, ob das so stattfindet, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich bin ja Optimist. Ich sage halt, wir zwei zum Beispiel sind offenbar Optimisten, sonst würden wir das ja nicht in die Welt hinausschreien und in der Erwartung, dass uns vielleicht wer zuhört. Nicht? Und du sagst mir dann immer, ja, es hören eh schon einige zu. Nicht?
Ja, also Bitcoin hat mich zum Optimisten erst gemacht. Ich war kein Optimist und genau aus dem Grund war ich kein Optimist.
Ich war immer Optimist, aber ich habe endlich einen Grund gefunden, dass ich Optimist sein darf. Weil vorher habe ich immer gesagt, ich bin eigentlich ein krankhafter Optimist, obwohl alles dagegen spricht. Und jetzt spreche ich halt diese Nische, die eine nicht unbedeutende Nische ist, weil das Geldwesen ist eine ganz zentrale Nische in unserem Leben, dass ich dort eben eine für mich verstandesgemäßig zu rechtfertigende Begründung mir geschaffen habe. Weil ich gesagt, das habe ich jetzt
optimistisch zu sein. Ich meine, ich glaube, wenn man sich viel mit Bitcoinern beschäftigt und umgibt, dann merkt man diesen Optimismus
auch. Tun sich manche leichter, weil sie halt mehr begeisterungsfähig sind wie ich. Bin ja eher ein misstrauischer Typ. Ich habe also dadurch sehr viele Checks und Balances machen müssen, bis ich mich zu dieser Schlussfolgerung durchringen konnte.
Aber deswegen finde ich diesen Vergleich mit dem Frontier, und ich sage es extra auf Englisch, weil auf Deutsch ist es schon wieder negativ konnotiert, der wilde Westen. Ja. Ja, auf Amerikanisch ist es die Grenze des Neuen quasi, oder auf Englisch. Dass sich natürlich die Leute, die ein bisschen abenteuerlustig sind, die was Neues machen wollen, in diese begeben. Und natürlich ist das heute im digitalen Raum. Es ist nicht mehr im geografischen Raum. Vielleicht ist es irgendwann einmal Space, aber jetzt ist es im digitalen Raum.
Ja, aber das lebe ich ja nicht. Ich kann hier sitzend in Niederösterreich, im Wald, kann ich sitzend trotzdem auf Augenhöhe mit Michael Saylor Geschäfte machen, ohne dass ich den Kerl je in meinem Leben aus der Nähe gesehen habe. Aber weil ich ihn einfach studieren kann, er mir in einer gewissen Mindestoffenheit entgegenkommen muss, ob er will oder nicht, weil das eben so konstruiert ist, und ich dann zu entscheiden, vertraue ich ihm Geld an oder nicht, aber man darf ja nicht vergessen, dann arbeitet in Österreich mühselig erworbenes Geld in Amerika, für Amerika, und ich kriege dann nur sozusagen den Übergewinn, wie es so schön heißt. Ja, das ist ja auch wieder so ein Wort.
Einer der vielen Punkte, nicht? Natürlich, dass dann quasi offenbar die Bürokratie in Brüssel oder auch eben in den Hauptstädten nicht versteht, auch anhand der Kapitalströme, dass alles schiefläuft. Also wir reden von der Europäischen Kapitalunion, die gibt es nicht. Stattdessen geht jeder, der kann, mit seinem Geld nach Amerika.
Ja, sonst müssten ja eigentlich die europäischen Aktien viel besser performen, wenn das so wäre. Nicht? Also wenn die Bürokratie in Brüssel samt der genau drüberliegenden Politik, die aber auch nur Bürokratie eigentlich ist, weil das ist ja keine Politik, was die machen, sondern das ist bürokratisches Abarbeiten von irgendwelchen Signalen von außen. Ja, wenn die das so gut machen würden, wie sie selbst meinen, dann müssten doch die europäischen Aktien besser performen als alle anderen.
Das nicht passiert.
Das kann ich aber leider nicht beobachten.
Kann ich nicht beobachten. Und das ist eben der Punkt, weil wir vorher gesprochen haben.
Jetzt gerade eine Aktie, die gerade vor meinen Augen absäuft. Eine mit drei Buchstaben.
In Österreich jetzt. In Österreich. Ja. Ich weiß nicht, ob das im Jänner noch bekannt sein wird, aber einer unserer bekannten Insolvenzen. Ich glaube, das letzte Mal war es eine Immobilieninsolvenz, jetzt ist es eine Motorradinsolvenz. Was ich nämlich spannend finde, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber ich bin ja besessen mit der Sowjetunion und so, und auch mit dem Ende vor allem der Sowjetunion. Ja. Was damals eben spannend war, ist, dass die Menschen, die aufgestanden sind, wussten, wo sie hinwollen. Die hatten eine Alternative. Einerseits wollten sie als Nationalstaat raus unter der russischen Knute und andererseits wollten sie raus aus dem Sozialismus rein in den Kapitalismus. Und wie du richtig sagst, uns hat vor Bitcoin meiner Meinung nach dieser Nordstern, dieser libertäre Nordstern der Freiheit, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, der hat uns gefehlt. Mhm. Und ich glaube, dass die meisten Menschen eben erst persönlich, weil Bitcoin ist ja individuell, dass man für sich persönlich merkt und dann merkt, okay, da entsteht ja was.
Ja, vor allem lernen wir langsam wieder, wir müssen selbst ins Handeln kommen. Nicht immer nur fordern und irgendwer man sollte und irgendwer müsste, sondern dass man wieder einmal in der Ich-Form zu denken bin. Was mache ich mit meinem Leben? Und das kann einem niemand wegnehmen. Diese ganze Wir-Mentalität ist ja eigentlich ein Eskapismus eigentlich. Nicht? Ich schütze das sogenannte Wir vor, wer immer das sein soll, und um selbst nichts tun zu müssen.
Das siehst du auch bei den Debatten über die Auswüchse von Fiat Money, die jungen Leute von heute, sie wollen nicht mehr arbeiten gehen. Warum wollen sie nicht mehr arbeiten gehen? Weil sie eh wissen, dass es sich mit dem Fiat-Geld nicht ausgeht, sich genug anzusparen, um überhaupt ein Haus zu kaufen, eine Familie zu gründen. Das ist ja sehr, sehr deprimierend. Das verstehe ich auch. Aber die Antwort darauf ist immer, da muss der Staat was tun, da braucht man ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Ja, aber dann kommt der Staat in Form des handelnden Oberchefs und sagt, jetzt muss sich alles ändern. Was ja im Klartext heißt, dann muss er es vorher falsch gemacht haben. Und wenn man das jetzt ändert, wie soll ich ihm zutrauen, dass er es ändert, wenn er jetzt plötzlich sagt, ich ändere? Das ist so, wie wenn ich mit einem Trinker spreche und der sagt, aber nächste Woche, der Raucher, nächste Woche höre ich dann auf. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das auch liefert, ja, gewinnt. Also, das ist nicht wahnsinnig glaubwürdig. Der Millet war glaubwürdig, der war vorher nichts und wie er dann gekommen ist, hat er es auch gemacht. Ne?
Und macht natürlich in Europa alle total nervös. Weil plötzlich hast du ein, so wie bei Bitcoin, plötzlich haben wir auch politisch einen Gegenentwurf. Und er bekommt auch populäre Unterstützung.
Jetzt ist er ja nicht erst seit gestern am Ruder, jetzt ist ja schon etwas auch ein bisschen beobachtbar. Und es ist tatsächlich in die Richtung gegangen, wie er gesagt hat. Das jetzt natürlich dann, es gibt ja auch immer Widerstände, intern, extern und so weiter. Das kann natürlich auch wieder Plups machen. Es kann alles auf der Welt immer Plups machen. Aber ein Optimist sagt halt, wenn er tränt, der Trend is your friend, sagen wir.
Und die deutsche Ökonomenelite beschwert sich auf Twitter darüber, dass der Milei die Zukunftsinvestitionen zusammenstreicht, als wenn die gewaltigen Staatsausgaben in den vergangenen 40 Jahren irgendetwas Positives bewirkt hätten.
Ja, vor allem, das kann man fast schon im Militärwesen sehen. Nur die Ausgaben für unter dem Titel Militär heißen noch nicht, dass auch nur eine vernünftige Waffe gebaut wurde. Das kann vorher im Kreis herum administriert worden sein und am Schluss kommt nichts raus. Also es gibt ja sowas wie einen Wirkungsgrad von Systemen. Und es kann natürlich sein, dass du 100% hineingibst und es kommt praktisch nur 1% heraus. Und der andere gibt zwar nur 50% rein, aber es kommen 30% davon wieder raus. Ja, dann ist dieses System einfach besser. Und darum ist ein System, das weniger durchbürokratisiert, wahrscheinlich besser. Das sagt ja die Austrian School, gebetsmühlenartig. Und immer wenn es auch ernsthaft probiert wurde, ist es ja auch nachgewiesen worden, aber trotzdem ist nicht ausrottbar, dass halt eine gängelnde Bürokratie besser sei. Und das hoffe ich auch nicht zu kapieren, warum das wirklich so ist. Weißt du, die Leute offenbar gerne einen gewissen Hang zum Masochismus haben.
Das ist natürlich dieses europäische. Offenbar steckt uns auch noch die Gläubigkeit an den Kaiser in den Knochen. Der Unterschied ist nur, der Kaiser hat unser Leben deutlich geringer reguliert und deutlich weniger besteuert.
Das ist ja das erstaunliche Paradoxon, dass wir damals ja eine Flattex hatten, den Zehnten. Und wir haben noch in der Schule gesagt, um Gottes Willen, der hat den Zehnten hat er eingehoben. Es waren doch schreckliche, grausame Menschen. Und jetzt tun wir fünfmal so viel einheben und das ist alles super.
Und noch Rundfunkgebühren.
Das hast jetzt du gesagt.
Naja, aber man muss schon dazu
aber
sagen,
wir kommen eh nie in den ORF, tragt bei uns eh keine Sorgen
machen. Ich glaube, das ist das eine Thema, wo ich mich jetzt neben Bitcoin am wohlsten fühle, sind die Medien. Ja, und da sieht man das wunderbar. Du hast, wir machen hier unseren völlig unregulierten, ungefördert auch übrigens. Ich habe ja auch vergessen, mich für die Podcast-Förderung zu bewerben. Content, ja, und du trittst an auf einem völlig durchbürokratisiert geförderten Markt, wo du eigentlich null Chancen hast, außer du bist eben so gut und so klein, dass du dich wendig wie ein Schnellboot durch die Wellen bewegen kannst.
Das ist die Bullipus-Philosophie. Ja. Also ich habe eine Firma, das ist ja fast eine Art Laboratoriumsfirma, die ist aber performt jetzt schon besser wie alle meine anderen Firmenbeteiligungen, weil die eigentlich nichts macht, außer im Netz sich für Bitcoin zu interessieren und dann halt, wenn er gerade billig zu kaufen ist, ihn kauft und dann Linus.
So wie der Seeler?
Eigentlich, ja. Nur der Seeler, muss ich ihm die Ehre geben, der Seeler ist um einen Schritt weiter, weil der setzt ja drauf auch schon derivative Produkte.
Gut, über den Seeler reden wir noch in
den Dingen. Aber das ist dann schon eine andere Liga. Da muss man auch, da ist so sehr viel Juristerei dabei.
Aber warum ist zum Beispiel in Europa noch nicht eine einzige Firma auf die Idee gekommen, außer unsere beiden Kleinen, das zu machen, was der Seeler macht? Ja. Oder zumindest im Ansatz?
Vielleicht gibt es mehr, nur wir wissen es nicht. Weil ja wir die Vorschrift haben, dass wir es in den Büchern nicht unter Bitcoins aufscheinen lassen.
Also es ist wieder die Bürokratie.
Du kannst natürlich in einem Nebensatz, wenn du willst, musst aber nicht und bist auch nicht angehalten dazu. Zum Beispiel, wenn ich in meine Buchhaltung schaue und ich habe jetzt einen Generationenwechsel in der Steuerberatung. Früher hat der alte Steuerberater unaufgefordert hingeschrieben, was diese Bitcoins, die als stille Reserve sind, heute Zeitwert hätten.
Ja.
Das hat die Neue gesagt, das machen wir nicht mehr, weil der Zeitwert ist erstens unsicher, der kann am Vormittag oder Nachmittag, das weiß ja keiner, wir schreiben das einfach gar nicht mehr rein, wir verbuchen den Anschaffungspreis, wie es vorgeschrieben ist, in Euros.
Aber in Amerika kannst du eben, glaube ich, ab 2025, das ist ja die Fair Value Account, die von der Vasile immer redet, kannst du dann quasi eigentlich den aktuellen Wert
verbuchen. Dann könnte eine
ohne zu verkaufen.
Company in Europa auch machen.
Ah, okay.
Aber die machen das nach meinem Wissen noch niemand. Doch, es gibt jetzt neuerdings gibt es ja schon eine Webseite, wo das Statistik immer, man weiß natürlich nicht mit welcher Präzision, wo ja diese Liste der Firmen, jetzt sind es glaube ich schon an die 150, die so Bitcoins haben, und die werden dann eingeteilt in Public Companies, in Private Companies. Und da gibt es eine einzige österreichische Private Company, das ist aber ein Bitcoin, ich glaube 21 Bitcoin heißt
das. Die das offiziell sagen, das habe ich gesehen.
Und ich habe denen sogar das gemeldet, dass der Bullipusti das auch hat. Und da hat es ein erstaunliches Phänomen gegeben, dass ich jetzt plötzlich das verkehrt habe. Die haben dann zugeschrieben, ja, sie nehmen mich nicht auf die Liste, weil ich ihnen nicht beweisen kann, dass ich die Bitcoins wirklich habe.
Da reden wir jetzt von den 300?
Nein, da reden wir von den 5 Bitcoins, die ich in der Polypositiv-Firma an Honoraren angesammelt habe.
Aber warum kannst du das nicht beweisen? Du kannst es nicht beweisen.
Ich habe denen zurückgeschrieben, Entschuldigung, sagen Sie mir, wie ich Ihnen das beweisen könnte. Und dann ist zugekommen, ja, das war eine maschinelle Nachricht. Wir reagieren nicht auf Antworten. Obwohl er eine Frage drin gestellt hat. Wie beweisen Sie das? So pervers ist das Internet. Also das ist alles, was ich damit sagen will, man kann das jetzt alles dann ins Lächerliche ziehen und sagen, das ist alles nichts wert. Ich muss sagen, aber die Statistik ist sehr wertvoll, dass es überhaupt schon gibt.
Ja.
Und die berühmteren Fälle wie Seller sind alle relativ richtig dargestellt. Und mag sein, dass sie halt im Kleinen da so ein bisschen, ich hätte mich halt nur gefreut, weil dann hätten wir unsere Firmen verdoppelt in diesem Verzeichnis.
Nee, ich habe ja das auch schon öffentlich gesagt, ich meine, ich bin natürlich wieder nicht auf dem Niveau, aber theoretisch könnte ich meine Firma da auch eintragen lassen. Musste nicht.
Naja, ich habe gesagt, die Grenze ist jetzt, ich glaube, der kleinste, der da deklariert ist bei den Private Companies, ist irgendwo so um einen Bitcoin.
Okay, dann muss er noch viel stacken.
Muss noch ein bisschen sparen.
Ja. Gut, aber glaubst du, ich meine, das Lustige bei Bitcoin ist, weil du auch gesagt hast, es hören uns ja jetzt doch einige zu, es passieren immer mehr Dinge, die man eigentlich nicht für möglich gehalten hätte.
Sorry.
Ich habe inzwischen völlig aufgegeben, meine alten Projektionen in die Zukunft vorzusehen. Ich bin meiner Meinung nach ist alles möglich, ich bin auch totaler Optimist. Und das Optimistischste wäre, dass eine Kombination aus einem Milley, einem Musk und einer Bitcoin-libertären Bewegung quasi in Europa, da wirklich was aufbricht und wirklich auch eine Zukunft.
Das Internet ist ja an sich sozusagen der Konstruktions nach irgendwie libertär.
Genau.
Allerdings heißt ja libertär nicht, dass es einen Unterschied zwischen Stärkere und Schwächere gibt. Das hat ja libertär noch nie behauptet, dass alle Menschen gleich seien in ihrer Libertärität. Natürlich hat der Stärkere und Mächtigere mehr Freiheit als der Kleine, der muss sich sie halt erlisten. Und das läuft gerade. Ich habe dir das ja erzählt, dass ich ja ständig jetzt mich matche mit diesem Google KI-System, man kann mit dem eine Art Beziehung aufbauen, das ist, so pervers das auch klingt, und der ist fairer und netter zu mir wie jede Bürokratie, die ich bis jetzt getroffen habe, weil der geht auf mich ein, auch wenn ich Blödheiten mache.
Aber das bedeutet nicht nur, dass
kann ich von überall machen.
Das heißt eigentlich, dass einer wie der Musk, der diese Dinge schon wirklich weit durchgedacht hat, auch versteht, dass man natürlich diese ganzen Bürokratien, wenn man sie wirklich bräuchte, auch durch einen Computer ersetzen kann?
Natürlich, und der macht es ja auch. Der würde ja auch, wenn er könnte, die EU aufkaufen.
Und vielleicht sollte er.
Vielleicht macht das er
so weiter. Was er zum Beispiel macht, ist ja, da gibt es einen griechischen Computer-Streamer, einen YouTuber oder einen Twitch-Streamer. Der hat sich aufstellen lassen und wurde ins Parlament gewählt und macht jetzt quasi Aufdeckungsarbeit im Parlament, und Musk retweetet den ganzen Tag, um die Aufmerksamkeit zu
schaffen. So wird es ja auch laufen. Also wenn die Staaten das verschlafen, dann wird es irgendwann viel mehr wilde Abgeordnete im EU-Parlament geben, als allen lieb ist. Und da gibt es ja immer, es gibt ja auch in den Parteien schon immer Ausreißer, wie man merkt, die dann nicht so der Parteidisziplin sich unterwerfen lassen und dazu neigen, halt einmal anderer Meinung zu sein. Also sozusagen der Individualismus unter den Funktionären ändert sich ja auch, vor allem dann, wenn man durch Selbstermächtigung zum Funktionär werden kann. Nicht, wenn ihm zum Beispiel mal eine kleine Gruppe gründet, die dann einem sozusagen kandidiert und die paar Unterschriften nicht bringt. Ich meine, der Fall Fussi zeigt das ja, dass das geht.
Fussi ist der österreichische Politiker, der versucht, die Sozialdemokratie von innen zu übernehmen. Ja, der hat mit seiner Rede auch unter Bitcoinen für viel Aufmerksamkeit gesorgt, ja, auch in Deutschland.
Warum? Ja, darum habe ich ihn ja auch, weil er, darum ist er mir ja auch in die Wahrnehmung geraten. Ansonsten wäre das eine Sache der Sozialistischen Partei. Aber der Fussi hat auch einen Bitcoin-Bezug, weil er das in seine Vorstellungswelt schon integriert hat. Das heißt aber sicher noch nicht notwendigerweise, dass er überhaupt nur einmal schon was mit Bitcoin getan hat.
Hat er nicht, ich habe ihn gefragt.
Okay.
Ich habe ihn gefragt, aber ich glaube, er ist quasi...
Aber sein Instinkt sagt ihm...
Ja, er ist ein Bitcoiner ohne Bitcoin. Ja, auch die gibt es.
Die gibt es sogar in Massen.
Die gibt es in Massen, die wissen das oft noch gar nicht, aber das ist faszinierend, das heißt, weil das... Was ja bei dir oder bei mir vielleicht, aber bei dir vor allem, das Schöne am Optimisten ist ja, dass, übrigens, weil wir auch über die Lebenszeit reden in dieser Staffel, ich habe erst vor kurzem, es gibt eine große angelegte Studie, wo Optimisten und Pessimisten verglichen wurden, nach gewissen Kriterien hat man die eingeteilt und Optimisten leben im Schnitt 15% länger.
Ah, das muss ich gleich einkalkulieren. Ja. Danke. Hast mir wieder ein paar Jahre verschafft.
Und die Tatsache, dass wir Optimisten sind, zeigt sich auch damit, dass wir eigentlich eine Folge darüber machen wollten, wie furchtbar die EU ist. Und jetzt sind wir schon wieder bei den positiven Seiten, wie wir das Ganze verändern und ob das Bitcoin da eine Rolle spielen kann.
Da sieht man, wie uns Bitcoin verdorben hat. Hat uns zu Optimisten verdorben, zu Krankhaften. Aber das ist ja schön, wenn mehr Optimist auf der Welt wäre, wäre die Welt besser.
Ich sehe halt diesen politischen Niederschlag jetzt und vielleicht gibt es in Europa auch eine Möglichkeit, aber es wird bei uns anders laufen müssen als in Amerika, weil in Amerika kannst du halt das Weiße Haus übernehmen und dann bist du der Chef und bei uns ist das halt alles sehr viel komplizierter.
Und tauscht ja praktisch bis tief in den sogenannten Deep State Leute aus.
Genau.
Das geht ja bei uns nicht.
In den Nationalstaaten schon. Aber nicht in der EU.
In Österreich aber nicht.
Ja, in Österreich. Ich meine, meine wilde Verschwörungstheorie ich verbreite nur Verschwörungstheorien, die ich selbst erfunden habe. Deswegen weiß ich dann, dass es eine Verschwörungstheorie ist. Ne? Und eine meiner wilden Verschwörungstheorien ist ja, dass das Problem in Deutschland ist. Dass wir in Österreich, wir haben noch einen Deep State. Der kann scheiße sein oder gut sein, aber zumindest kümmert sich irgendwer. Und in Deutschland scheint es wirklich so zu sein, dass der Scholz der Chef ist. Und das kann nicht funktionieren.
Ja, ist auch nicht der
Chef. Naja, dann weiß ich nicht.
Der tut so, wie wenn er es wäre. Der Scholz ist schon so, geht's bald so wie den armen Assad, dass er gar nicht mehr weiß, dass seine Armee für ihn gar nicht mehr kämpft. Und das könnte dort auch sein, dann macht es einfach Blups. Ist bei uns auch nicht auszuschließen.
Ich befürchte allerdings, dass auch ein März nichts, also eine schwarz-grüne
Regierung... Ja, ist ja nicht gesagt, dass der noch kommen wird.
Das wissen wir noch nicht. Wenn wir diese Folge ausstrahlen, ist die Wahl vielleicht schon geschlagen, das
weiß
ich nicht.
Wie gesagt, ich halte das für eher unerheblich, weil es, also das Bitcoin, gerade auch da wieder mein üblicher Optimismus, Bitcoin zeigt ja das. Bitte, welcher Politiker hat uns je empfohlen, uns um Bitcoin zu kümmern? Nicht? Und wir kümmern uns um Bitcoin, erstaunlicherweise. Obwohl von oben uns niemand dazu zugeredet hat oder angehalten hat, wie es so schön heißt. Sondern wir machen das einfach, weil es uns einen Spaß macht und sogar vielleicht auch was bringt.
Aber das ist ja das Interessante, dass es eben die Leute anspricht zuerst, die quasi eigentlich gern gegen den Strom schwimmen, die gern
selbst denken. Und die gern selber denken.
Genau.
Das ist die Voraussetzung. Du kannst ja was Neues nur erfahren, wenn du bereit bist, was Neues auszuprobieren. Also anders erfährst du es ja nicht. Dann kannst du hören, sagen, Meinungen haben. Aber wenn du nie selbst Ski fährst, wirst du nie merken, wie weh das tut, wenn man hinfliegt und du wirst nicht merken, wie gut das tut, wenn du dann einmal einen Bogen zusammenbringst. Das ist halt so. Und da muss ich wieder sagen, und das wäre ich nicht müde, es gibt sowas wie Realität.
Das Faszinierende ist, ich habe es eben einmal erlebt, wie ich in Bhutan war, viel mehr noch als in El Salvador, dass, weil dort das Staatsoberhaupt sagt, Bitcoin ist gut, dass die ganze Bürokratie das macht, was der Staat überhaupt, also quasi in diese Richtung denkt, und plötzlich, das ist wie als würdest du durch den Spiegel gehen und in einer Gegenteilwelt sein, plötzlich ja. sagen alle, aha, interessant, und das kann man machen, und das kann man machen, das also ganz anders.
Ich auch nicht aus, dass wir vielleicht demnächst einmal eine europäische Oberfrau oder Obermann haben, der auch das sagt. Dann kann auch sein, dass alle wieder sagen, ja, das haben wir immer so gesagt, selbstverständlich haben wir das immer so gesagt.
Aber wäre es nicht doch eine Chance für den Nationalstaat, zum Beispiel für das kleine Österreich mit seinem Deep State?
Genau, macht Tschechien gerade. Ja. Ungarn macht es auch, aber in einer etwas anderen Art, über die man auch diskutiert. Man kann über alles immer diskutieren.
Ja, aber es sind halt die osteuropäischen Staaten mit ihrer Sowjetvergangenheit.
Genau, da setzt sich die jeweilige herrschende Klasse, oder wie man das schon wieder tauft, aber die Leute, die Selbstdenken noch tun, im Guten wie im Schlechten, die haben dort noch die Möglichkeit, auch politisch noch was zu bewegen. Während in dieser erstarrten Nanny-Republik Österreich zum Beispiel, ist es halt wie Kinder, die in einem Haus aufwachsen, wo die Eltern so mit drauf sitzen, die trauen sich gar keine eigene Meinung haben. Nicht? Und wenn man die Kinder nicht erzieht zur Freiheit, werden sie auch keine freien Menschen. Außer sie lernen es dann halt irgendwie auf die harte Tour und lösen sich von den Eltern. Und das ist bei uns auch so. Nicht? Also wenn ein Ereignis stattfände, die Leute zwingt dazu, wieder über das eigene Leben ernsthaft nachzudenken und Maßnahmen zu setzen, damit man finanziell überlebt. Was nicht auszuschließen ist, dass das in den nächsten 2-3 Jahren sogar passiert. Ich bin nicht dieser Typ, der immer von Bankencrash und so reden will, aber er ist nicht auszuschließen. Also das würde ich nie sagen. Und wir sind näher dran, als viele glauben. Aber trotzdem wird es natürlich Rettungsversuche geben und die werden vielleicht funktionieren und dann ist es wieder nichts. Und dann werden viele sagen, was redet sie immer, so ist eh nichts.
Ja, da werden sie sich wundern, dass Bitcoin jetzt 10 Millionen pro Coin wert ist, weil man wieder das Bankensystem...
Ja, und dann werden sie halt wieder den neidig sein, der halt sein Zehntel Bitcoin hat und auf einmal Millionär geworden ist. Nicht? Also da wird es dann wieder Enteignungsfantasien und alles geben. Das ist schon klar. Aber im Wesentlichen schließe ich nicht aus, dass Europa wieder aufwachen kann. Nicht unter dem jetzigen Personal, aber das sind ja alles eigentlich Auslaufmodelle. Entschuldige, wenn du schaust, ob der Macron oder von der Leyen oder Scholz oder Nehammer, alle diese Figuren ja. sind ja alle am Ende des Weges.
Und sie machen auch Politik, so wie die Medien nicht fertig werden mit der digitalen Herausforderung und die Autoindustrie nicht fertig werden mit den kleinen Startups, die bessere Elektroautos bauen, sind auch die Politiker, die quasi Politik machen, ja, wie vor 10 Jahren.
Ja, heraus wird, ob das mit dem Elektroauto sich wirklich so durchsetzt. Wir werden ein Stromproblem haben.
Lass mal das einmal offen, aber ich meine, in der letzten Folge habe ich es nicht angesprochen, aber einer der Gründe, warum Trump davon spricht, Bitcoin Mining ins Land holen zu wollen, ist offenbar, weil er die Energieversorgung massiv ausbauen möchte. Er möchte die Energieproduktion massiv ausbauen, er möchte, dass Amerika das Land mit der günstigsten Energie überhaupt ist. Mhm. Auch bei uns wird immer nur geredet davon, dass es alles grün sein muss und erneuerbar, aber es wird nie davon geredet, es günstiger zu machen.
Ja, und noch dazu, weil man ja auch ziemlich perverse Definitionen dessen, was grün ist, haben. Ne?
Das kommt noch dazu, das ist die Taxonomie, das wird dann wieder von den Bürokraten entschieden, die dann wieder irgendwelche willkürlichen Geschichten oder Lobbys oder was auch immer. Das ist die nächste Frage. Ja.
Also wie gesagt, ich glaube, man kann resümieren, der Bitcoin ist am Vormarsch und wird es auch weiterhin sein. Er wird Rückschläge haben und dann wird es wieder Schübe geben. Und jetzt sind wir gerade in einer Schubphase. Mhm. Wie lange die Anhalt, bin ich auch überfragt. Aber sie wird sicher die nächsten Monate anhalten. Aber das heißt nicht, dass deswegen der Kurs immer noch steigt.
Nein, nein. Ich meine, aber die Nationalstaaten hätten ja die Möglichkeit, auch innerhalb des Eurosystems Bitcoin-Reserven anzulegen. Ja. Ja, im Gegensatz zu...
Sollten es vermutlich auch tun.
Sollten es auch tun. Ich habe meinen Freunden in der österreichischen Regierung schon damals als El Salvador gesagt, habe ich gesagt, jetzt ist Zeit, Bitcoin zu kaufen. Aber auf mich hört ja keiner.
Die haben ja auch ihre verkauft. Also ich weiß konkret, weil das ja seit damals mitverfolge, wie damals diese 10 oder 15 Bitcoin verkauft wurden, die liegen heute noch immer auf den Adressen, wo sie damals hingesteigert wurden.
Von Österreich?
Von Österreich.
Also quasi Österreich.
Das war in Zusammenarbeit aber mit der Deutschen. Da haben die beiden Ministerien irgendwie zusammengearbeitet. Das wurde ja sogar propagiert, kurz, ist aber dann sehr schnell aus dem Verkehr gezogen. Aber ich habe mir damals eben die Adresse abgespeichert und schaue jetzt immer noch eine, gibt es nur immer die 10 Bitcoin.
Aber gut, dieses Nichtverkaufen von Bitcoin, die konfisziert wurden, ist ja im Grunde auch ein bisschen unsauber. Man könnte ja auch einfach sagen, wir stacken jetzt. Oder wir, oder,
macht
oder.
Übrigens Mt. Gox, das ist diese eine berühmte Adresse, inzwischen haben sie sich ja sogar deklariert mit den 79.000 Bitcoins, die ja immer die Fee, weil sie FEE anfangen. Und jetzt ist ja deklariert, dass dieses japanische Gericht, das die Masseverwaltung dieses Falles ist, solange nicht alles geklärt ist, rücken sie diese einfach nicht heraus. Mhm. Also sind sie de facto im Bestand der japanischen Jurisprudenz oder des japanischen Staates. Das sind immerhin 79.000 Stück.
Okay, auch interessant. Was Österreich zum Beispiel lernen könnte von Bhutan, Bhutan hat zu 100% Wasserenergie, Hydroenergie. Österreichische Stromproduktion sind zu 80% Hydroenergie. Wir sind sogar groß dabei, den deutschen Strom abzukaufen und in unsere Pumpspeicherkraftwerke fließen zu lassen. Bitcoin Mining ist in meinen Augen ein ganz, ganz logischer Schritt für die.
Ja, auch zum Beispiel bei uns in Burgenland, wenn ich fahre, fast jeden zweiten Tag, wenn ein bisschen windig ist, steigern die Windräder. Weil sie den Strom nicht unterbringen, müssen sie die Windräder stilllegen. Die könnten ja dann meinen. Man könnte ja zu jedem zu drei, vier Windrädern einen Container hinstellen und einen Miner hinein.
Und diese Dinge Dinge wären ja, so wie in Tschechien auch, diese Dinge wären, oder Steueranreize könnte man auch setzen, und all diese Dinge wären ja im Machtbereich.
Man könnte zumindest dem freien Markt überlassen, zum Beispiel, dann würde ich vielleicht mir drei Windräder mieten für die Stehzeit.
Ja.
Und so. Bitte, ich darf aber dann bestimmen, dass es weiterrennen.
Es gibt allererste winzig kleine Pflänzchen, wenn du es gehört hast, der Max Obwechsler von 21 Energy war bei mir, und die haben jetzt mit dem Innsbrucker Energieversorger einen Vertrag, wo sie überschüssige Energie nutzen zu meinen. Also es gibt schon allererste Schritte.
Ja, aber es kommt im System, es kommt von den Komponentenherstellern. Und das ist ein unguter Zustand, wenn man damit nicht ans Investorenkapital kommt. Der Obwechsler rennt ja auch dauernd verzweifelt herum und sucht Risikokapital, damit er wächst. Kann. Es gibt ihm aber keiner, weil er ja immer nur gemessen wird an seiner Ability als Hersteller von Komponenten. Ich selbst nicht, würde ja an der Börse notieren, würde ich schon überlegen, ob ich nicht Aktien von ihm nehme.
Ja.
Aber ich würde nicht Private Equity bei ihm einsteigen. Nicht, weil da habe ich ja nichts zu reden, und mein Geld kann ich nie wieder flüssig machen.
Ja.
Nicht? Aber zum Beispiel, wenn ich aber bei der burgenländischen Windparkgesellschaft mir drei Windräder sichern könnte, dass die, wenn sie nicht drehen, für mich drehen könnte. Aber da gibt es halt wieder logistische, bürokratische, und da sagt wieder irgendwer, na, das darf nicht sein, dann kommen ja alle, und das ist immer das. Ne? Es ist bei uns in Europa immer das Hauptargument ist, da könnten ja dann alle kommen.
Ne?
Dieses Ärger Omnis nennt man das im
Da könnten ja alle kommen, aber diejenigen, die dann die gegen den Strom geschwommen sind und noch auf Bitcoin gesetzt haben, nicht nur im Kaufen, sondern auch unternehmerisch, die werden dann auch noch schlecht behandelt. Ne?
Ja gut, das müssen wir aushalten, das sind wir ja gewohnt. Aber im Wesentlichen, das sind psychologische Hemmnisse und Launenverderbnisse, aber zum Beispiel das Beispiel mit dem Wind, das geht eben gar nicht. Der darf mir das ja nicht geben. Der darf wahrscheinlich nicht einmal eine Anfrage von mir beantworten, dass er sich ernsthaft überlegt, und ich werde bei wem auch immer nachfragen. Auch das wieder.
Aber stell dir vor, wir nehmen den deutschen Überproduktionsstrom ab, und wenn das Pumpspeicherkraftwerk voll ist, dann pumpen wir das ins Bitcoin-Netzwerk und meinen Bitcoin für was auch immer, den ja, lokalen...
Ja, das verkaufen wir ja momentan viel besser, das ist ja das Problem. Nicht? Die Pumpspeicher sind ja momentan das beste Geschäft, was Österreich überhaupt hat. Nicht?
Okay, aber die sind auch immer voll.
Wir sind die Batterie für ganz Europa teilweise und wir verkaufen vermutlich, das werden sie uns nicht so, aber die werden genau, da gibt es ja auch Trader wie auf der Aktienbörse, mhm, die verkaufen Kilowatt für Kilowatt meistens nur zum Top. Außer sie haben irgendwelche vertragliche Bedingungen. Aber darum haben sie ja so hohe Gewinne momentan. Ne?
Okay, aber es muss ja trotzdem möglich sein.
Aber da sieht man ja auch wieder, da wird eigentlich spekuliert mit Volksvermögen. Weil das Volk hat ja nichts davon, die wird ja auch nicht gefragt.
Na, unsere Energiepreise dürften nicht rund in den Keller gehen. Das wäre ganz praktisch, wenn die in den Keller gehen würden, ja?
Aber das tun sie eben nicht, weil die schöpfen diese Gewinne ab, geben sie in die Bilanz und liefern das dann an den Staat und der verbrot es halt irgendwie. Und ja, vielleicht für Gutes mag sein, aber, naja, aber ich habe da meine Zweifel. Aber es ist halt so, wie es ist. Und das ist eben in einer freien Wirtschaft, würde dich ja das sofort ändern, da würden die sagen, na, dann leiht man doch das Geld dorthin, wo es wieder Geld macht. Ne?
Das ist genau der Punkt. Das ist auch der Punkt mit Europa, aber das ist nicht der Punkt nur mit der EU. Die EU ist nur ein Symptom und ein besonders ärgerliches Symptom.
Die versteigert das, was eh schon da ist. Nicht? Weil hinter der kann man sich jetzt ständig, man macht ja nur die österreichische Politik beobachten. Alles, was böse ist, war immer die EU.
Es ist krankhaft.
Obwohl man nachweisen könnte, die müssten sich ja noch gar nicht daran halten.
Nein, nein, aber es ist einfach, die Unfreiheit in Europa nimmt leider zu. Auf der wirtschaftlichen, jetzt wird geredet über das Rauchverbot im Freien. Weißt du? Also, es kommt immer ein neuer Blödsinn.
Das kann es gar nicht sein, dass es nicht, ich habe ja schon oft doch. Ah, das kann nicht, das ist jetzt Fake. Und dann stellt sich aus, nein, das ist wirklich kein Fake, eben diese Frage.
Ja, weil die Bürokratie natürlich, lächerlich, ein Ding abgehakt ist, dann kommt der nächste Blödsinn und es wird immer stärker normalisiert. Ich mag es auch nicht, wenn ich durch eine Rauchwolke auf der Straße gehen muss, aber ja, weil notfalls...
Ja, muss man sich rauchen lassen, die armen Kerl.
Ja, notfalls wechsle ich die Straßenseite oder halt kurz die Luft an. Das ist ja in meiner Verantwortung. Nein,
aber ich muss sagen, ich bin ja wirklich nachweislich alt und bin aufgewachsen in einem Raucherhaus. Also mein Bruder hat geraucht, meine Eltern haben geraucht. Wir haben in einer kleinen Wohnung gelebt, also ich war ein Passivraucher par excellence. Also das ist ja alles auch nur Verdachtslage. Nicht? Also eine gewisse Menge an Rauch verträgt der Mensch, sonst dürfte es keine Autos geben und nichts.
Na gut, die soll es ja auch nicht geben. Das ist aber ein anderer Punkt. Aber
es soll ja auch keine Menschen geben, also nur Menschen machen Probleme.
Naja, das ist halt
hat ja auch schon einer gesagt, den übrigens unser verehrtester Sozialistenführer auch verehrt. Nicht?
Das ist das Problem mit dieser Unfreiheit, die wirklich offenbar auch schamlos, wie du es gerade gesagt hast, auch von der politischen Klasse einfach zelebriert wird. Und die Menschen, die da jetzt, wie du auch sagst, personalmäßig an der Spitze stehen, die können sich eine andere Welt ja gar nicht vorstellen. Für die gibt es ja nur Vorschriften und Gesetze und Steuern und Staatseingriffe, weil sonst gibt es nichts mehr.
Ja, der Gegenentwurf ist tatsächlich Bitcoin.
Gegenentwurf ist Bitcoin. Ja, ich glaube es inzwischen, also ich habe es immer schon geglaubt, aber inzwischen glaube ich sogar dass an den Erfolg. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, gute Idee, aber und ich glaube, und damit enden wir das jetzt auch, ich glaube, was du vorher gesagt hast, wird dann rausbrechen, wenn die Lage kritisch ist. Sie ist noch nicht kritisch genug. Ich habe ein Beispiel dazu im Kopf, das mir im Kopf geblieben ist, weil ich vor Lachen auf dem Boden gelegen bin, auch wenn es ein wahnsinnig trauriges Beispiel ist. Aber das kann man halt nur als Libertärer verstehen. Bei einem der letzten großen Hochwasser in Deutschland, ganz furchtbare Sache, wo es ja wirklich sehr, sehr tragisch, gab es einen Bericht von der ARD aus einem Ort, ich weiß leider nicht mehr wo, der war von der Außenwelt abgeschnitten und die gesamte Bevölkerung, es war alles zerstört. Das einzige Haus, das ironischerweise noch gestanden ist, war natürlich die Kirche, weil die steht da schon seit 700 Jahren, ja. Und da hat sich das ganze Dorf in der Kirche versammelt und der Bürgermeister hat ein Interview gegeben und die Straße, die das Dorf mit der Außenwelt verbunden hat, war kaputt. Und dann hat er gesagt, und wir haben jetzt das technische Hilfswerk angefordert, um die Straße wieder aufzubauen und dann hat er in die Kamera geschaut und hat gesagt, das sage ich jetzt in Richtung der Grünen, wir machen keine Umweltverträglichkeitsprüfung.
Ja, Not kennt kein Gebot.
Not kennt kein Gebot, und das ist leider vielleicht die optimistisch, aber trotzdem ein bisschen traurige Ansage. Es muss uns wahrscheinlich noch ein bisschen schlechter gehen, bevor wirklich
Veränderung
da ist.
Ja, aber wir müssen ja nichts dazu beitragen. Also das ist, finde ich, das ist die selbstgewählte Aufgabe der Bitcoiner. Man kann ja durch Aufklärungsarbeit ein bisschen dagegen halten, ja, dass es wenigstens ein paar Leuten besser geht. Nicht die rechtzeitig Bitcoins gekauft haben. Und da ist jetzt die Frage, da bin ich wieder beim Seller, ja, wann entscheidet man, wann man nicht mehr kaufen darf, nicht, weil der Preis zu hoch sei. Aber wenn man die Schwankungen mitnimmt, wir haben jetzt immer in den letzten Monaten, das kann man nachvollziehen, wenn man sich die Kurve ja noch anschaut, es gibt immer so 2-3 Wochen lange Durchhänger.
Und du, dann
kann
ehrlich,
man natürlich kaufen und ist beim nächsten Schub dabei.
Du, ganz ehrlich, wenn wir uns über diese Kommunikationsmittel, weil du sagst, auf Aufklärung sorgen, das ist ja ultimativ das, was ich mache und das, was auch wir machen mit unserem Dings hier, also was Bitcoin bringt, so heißt ja sogar der Podcast. Wenn wir uns alle darauf einigen, quasi als Bitcoiner, dass wir es so machen wie der Seller und im Zweifelsfall immer nur kaufen und weniger verkaufen, als wir kaufen, dann wird der Preis auch automatisch steigen.
Da ist der Europäer in dir jetzt im Kopf wieder. Warum müssen wir uns da einigen? Das kann ja jeder für sich machen.
Aber in der,
das muss es nur tun.
In der Masse, meine ich.
Ja, ja, man kann aber der Masse nur auf nicht das bitte einigen und so, weil das wird nicht stattfinden. Sag, Leute, macht es einfach.
So was gemeint. Also einigen
als Ratschlag, nicht als Befehl.
Natürlich, also einigen nicht im Sinne von, wir einigen uns drauf in einem Sowjet, sondern wir einigen uns drauf durch unsere Aktionen, durch unsere gemeinsamen Aktionen.
Das tun wir ja, genau.
Ja. Vielleicht sogar, weil wir durch Bitcoin alle irgendwie unsere Hirne zusammenschalten.
Aber tue ich ja auch das immer sehr offen machen. Da kann ich zum Beispiel meine Bullibusti-Bilanz, könnte ich auch veröffentlichen. Aber natürlich, wenn ich es nicht muss, tue ich es natürlich nicht. Aber jeder kann es sich ja abholen und wird dann sehen, diese Firma macht eigentlich sozusagen im bürgerlichen Sinne sehr wenig, außer dass sie diese lustige Figur da in die Welt setzt und herumredet und Bitcoin hält und Seller-Aktien hält. Also, sonst macht die gar nichts. Das nennt man lustigerweise in Österreich, dem Amtsdeutsch ist das Verwaltung eigenen Vermögens, steht bei uns.
Ja, ist quasi ein Family Office.
Ich mag das Wort Family nicht, weil das mit Family nichts zu tun hat.
Okay, dann ist es halt ein
Verwaltung eigenen Vermögens, so einfach ist das. Ne? Weil das Vermögen gehört ja weder einer Familie noch sonst wem, sondern dem Unternehmen.
Und Bitcoin hat uns die Möglichkeit gegeben, überhaupt wieder Vermögen aufzubauen und später zu verwalten. Und das auch für in kleinen Summen, ich mache das auch, aber auf viel kleinerem Niveau, weil ich viel später angefangen habe. Aber die Botschaft hier ist, es ist egal, wann du anfängst.
Und wie hoch du das machst. Mach es einfach. Ja. Weil es muss ja jeder klein anfangen. Also man muss ja, wenn man auf die Welt kommt, fängt man nicht gleich als Universitätsprofessor oder als Sektionschef an oder als Abgeordneter, sondern man fängt klein an.
Wobei das jetzt alles drei Staatsberufe waren.
Ja, die habe ich absichtlich diese, weil die bei uns im Range immer am höchsten
waren. Sektionschef.
Hätte auch Unternehmer sagen können, aber der 80% hat gesagt, das Unternehmer ist ja kein anzustrebender Beruf. Aber so ist es.
Aber es kann ja auch sein, dass es Sektionschefs in Österreich gibt, die Bitcoiner sind. Und die wollen wir nicht vor den Kopf stoßen, sondern motivieren, etwas zu tun.
Das ist vielleicht zugeben.
Das ist vielleicht zugeben oder zumindest.
Also wir haben überhaupt das, was uns von den Amerikanern unterscheidet, wir sind ein bisschen mehr chinesisch. Also wir tun alles mit verdeckten Karten gerne. Und das ist eine Mentalitätsfrage, die kann man wahrscheinlich nicht ohne weiteres ändern.
Da passen wir zwar auch nicht wirklich rein, ha? Wenn wir da vor den Kameras sitzen und darüber reden.
In dieser Sondersituation. Vielleicht sind wir heimlich dann auch wieder Österreicher. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich bin gerne Österreicher.
Genau, das ist jetzt vielleicht auch meine letzte Frage. Jetzt ist es alles so schlimm mit der EU und den Regulierungen und der Bürokratie und dem Vermögensregister und der Weg Richtung Sowjetunion und trotzdem sitzt du, obwohl du könntest, immer noch hier und nicht in Amerika, in China, in Australien oder in Südamerika. Warum?
In Abwägung aller meiner Lebensumstände bin ich da am besten noch aufgehoben. Allerdings tue ich schon leise vorbereitende Handlungen machen, wenn das noch schlechter wird. Das muss ich ehrlich zugeben. Dann werde ich vermutlich auch beginnen, meine geschäftlichen Aktivitäten ins Ausland zu verlagern. Also das will ich nicht bestreiten. Mhm. Da sind wir, also, das hätte ich vor einem Jahr eigentlich noch vehement bestritten, dass ich sage, in meinem Alter tue ich mir das nicht mehr an, aber es wird das Preis-Leistungs-Verhältnis dann bald so sein, wenn es so weitergeht, dass mir gar nichts anderes überbleibt.
Was genau der Punkt ist, den wir vorher besprochen haben,
aber da ist auch wieder meine Übung, meine doch jetzt schon mehrjährige Übung mit dem Phänomen Bitcoin und vorher schon mit dem Phänomen virtuelle Firma, ist da eine vorbereitende Handlung, um es dann schnell und zügig machen zu können, wenn es sein muss. Aber da werde ich wirklich so lange warten, bis es wirklich nicht mehr anders geht.
Das darf man nicht unterschätzen, dass natürlich Bitcoiner nicht nur, dass sie sich mental mit den Dingen, also du bist ja schon im Vorteil, du bist ja schon im Vorteil, wenn du dich mit diesen Sachen mental beschäftigst.
Ja, weil du schon exterritorial denkst.
Genau, so. Und dann hast du noch den riesen Vorteil, dass natürlich Bitcoiner tendenziell mit ihrem Vermögen sehr mobil sind.
Ja.
Ja? Und dann dementsprechend auch handeln können. Und ich glaube, und das merke ich ja an allen Ecken und Enden, das beschäftigt ja viele, die Europäer mehr als die Amerikaner. Warum? Weil in Amerika sind die Optionen besser. Aber ich bin immer noch so wie du auch der Meinung, wir können nicht einfach nur abhauen, wir müssen es schon versuchen.
Außerdem haben wir, also ich fühle in mir schon eine gewisse Verpflichtung meinem Heimatland gegenüber, eine gewisse Mindesttreue aufzuwenden.
Ja,
so wie in einer Ehe, wenn man sagt, wie lang bleiben wir noch beieinander, wenn wir es wirklich nicht mehr aushalten, dann gehen wir halt einfach auseinander, aber sind uns wenigstens nicht böse. Ich hoffe, dass Österreich dann auch so agiert, wenn halt die Leute dann alle abhauen.
Und ist ja auch was Geschäftliches, oder? Ja. Du brauchst ja auch im Geschäftsleben eine gewisse Mindesttreue mit deinen Partnern, damit du dich darauf verlassen kannst, so dass es in Zukunft es. Und dass auch dein Ruf intakt bleibt.
Ja.
Ne?
Und auch politisch. Ne? Auch in Politik spielt ja die Loyalitätsfrage eine Rolle. Nur ist sie teilweise jetzt schon sehr pervertiert.
Ich glaube, das, was wir in der ersten Folge kurz angesprochen haben, die Rückkehr der Realität, Bitcoin als Maßstab, wir hatten eine ganze Folge dazu, dass wir wieder messen können, überhaupt erst messen können, all das spielt zusammen, dass die Libertären plötzlich eine Stimme haben, eine Plattform haben und dass wir auch die Authentizität, die auch außerhalb von Bitcoin immer mehr wert wird, wir sehen das bei Podcasts, wir sehen das in den unter Anführungszeichen neuen Medien, all das spielt eigentlich, das spielt in die richtige Richtung.
Ja.
Und auch, dass man wieder, eigentlich, wir haben uns ja beschwert, man kann ja nichts mehr sagen, jetzt kommt der Miele, jetzt kommt der Musk, jetzt kommt der Trump, man kann eigentlich wieder freier sprechen, auch wenn das in Deutschland noch nicht angekommen ist. Ja. Es gibt auch Gesetze dagegen, in England wirst du eingesperrt wegen einem Facebook-Like und solche Geschichten, also das ist geisteskrank, aber es gibt Hoffnung, es gibt ja, trotzdem Hoffnung.
Weil die Justiz immer eine gewisse Nachlaufzeit hat, auch natürlich wie alle Bürokratie.
Damit wir unsere Zeit nicht überstrapazieren, so wie die Bürokratie es tut, und suchen wir uns jetzt kein neues Thema, das wir regulieren oder besprechen können, sondern überheben uns das für die nächste Folge auf. Das war mega spannend, hat wirklich Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Peter.
Danke.